dass ich euch mal wieder besuchen darf. Das Thema heute Morgen ist unsichtbar, aber wahr oder real. Und den Text würde ich gerne, dass wir den gemeinsam laut lesen. Doch will ich auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn sprechen. Ich weiß von einem Menschen in Christus, der vor 14 Jahren, ob er im Leib oder außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht, Gott weiß es, bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von diesem Menschen, ob er im Leib oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Sind wir hier heute Morgen in der Märchenstunde oder was ist das, was wir da gelesen haben? Ist das wahr? Wer glaubt denn sowas? 100.000 Einwohner hier in Salzgitter, Meinungsumfrage, 0,1% oder was? Wir sind vielleicht eine komische Truppe, was? Wir glauben an so etwas? Ist das wahr? Ist das Realität? Gibt es eine unsichtbare Welt? Die Welt, in die Paulus Einblick bekommen hat, ist eine einfach für uns unvorstellbare Dimension, weil wir nur sehen, was unsere Augen uns zeigen. Und unsere Augen zeigen uns überhaupt nicht alles. Aber die Jünger, sie erlebten das damals schon in ganz wunderbarer Art und Weise auf dem Berg der Verklärung, dass es noch eine ganz andere Dimension gibt als das, was sie sonst immer vor Augen hatten. Sie durften Mose und Elia sehen. Und für die Bibel, meine lieben Hörer, ist es ganz normal, immer wieder von der unsichtbaren Welt zu sprechen. Und zwar in einer Art und Weise, als ob es das Selbstverständlichste wäre, dass diese Welt existiert, obwohl die wenigsten sie erleben. Das himmlische Jerusalem, die goldenen Gassen und die Perlentore, ist das Realität? Ist das unser Ziel, unsere zukünftige Heimat? Meine Lieben, die Bibel ist voller Informationen, die unsere Vorstellungsvermögen weit übertreffen. Und Paulus schreibt an die Korinther, wunderbar, es funktioniert. Auch das lesen wir mal zusammen. Wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und ganz unten steht noch so ganz schüchtern, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Viele Menschen sagen immer noch so gerne lauthals, ich glaube nur, was ich sehe. Übrigens eine der dümmsten Bemerkungen, die man überhaupt machen kann. Wenn ihr das hört, müsst ihr nicht erschrecken. Die Dummen seid nicht ihr, das sind die anderen. Ja? Ich glaube nur, was ich sehe. Die meisten Dinge sehen wir überhaupt gar nicht. Wir gehören zu der Fraktion, die glaubt, was sie nicht sieht. Und das sagt dieser Text uns so deutlich. Das Unsichtbare ist das Bleibende, das Ewige, das Unvergängliche. Und das Sichtbare, das ist zeitlich, das ist rucki-zucki vorbei. Schneller, als wir uns das vorstellen können. Gott mutet uns das zu, meine Lieben, an etwas zu glauben, was wir nicht sehen und nicht vorstellen können. Es ist seine Welt, die einerseits unbegreiflich ist, andererseits aber unsere Zukunft. Wir haben Zukunft. Gestern traf ich einen alten Mann, also ich bin ja selbst nicht der Jüngste, aber ich sagte zu ihm, also ich will ja in den Himmel. Und du bekommst überhaupt keine Reaktion darauf im Sinne von, ja, da will ich auch hin. Im Gegenteil, die meisten reagieren dann so, das Wetter ist schön, ne? Sie wollen darüber nicht reden. Ewigkeit ist kein Thema für sie. Das ist schrecklich, das ist so dramatisch. Die ganze Welt glaubt eigentlich, also alle Kulturvölker der Welt haben eine Ewigkeitsperspektive, nur in Deutschland glauben wir da nicht dran. Das ist nicht traurig, traurig, traurig. Aber das ist tief im Menschen drinnen, nur das zu glauben, was er sehen kann oder meint, verstehen zu können. Schon immer, meine Lieben, mussten die Menschen damit leben, dass sie Dinge nicht sehen, nicht verstehen, nicht wissen. Vor 500 Jahren glaubte man zum Beispiel, unsere Erde, alles, was die Erde ausmacht, all die Länder und Kontinente, das wäre bekannt. Und darüber hinaus, was man weiß, gibt es nichts. Mehr gab es nicht als das, was man bis dahin erforscht hatte. Und man erwartete auch keine neuen Entdeckungen. Das Motto im 15. Jahrhundert war, man sagte, non plus ultra. Das heißt, es gibt nichts darüber hinaus. Wir wissen schon alles. Wir wissen schon alles. Der Mensch ist ja immer so überzeugt davon, er weiß etwas, obwohl er gar nichts weiß. Und dann suchte ja Kolumbus den Seeweg nach Indien und kam nach Amerika. Und das nennt man auch die karibischen Inseln. Ja, die westindischen Inseln, weil man die Meinung war, wir wären jetzt dann angekommen. Dieses Nonplusultra wurde also widerlegt. Es gibt ein Plusultra, es gibt mehr. Von Kolumbus steht ein Denkmal in Valladolid in Nordspanien. Wenn ihr mal dort seid, könnt ihr nachschauen, ob ich recht gesprochen habe. Und auf diesem Denkmal steht Kolumbus und ein Löwe, und der Löwe schlägt von dem Spruch non plus ultra, das Non, das Nicht, weg. Es gibt nichts darüber hinaus. Da schlägt er das Nichts weg und es bleibt über plus ultra. Es gibt etwas darüber hinaus. Es gibt mehr, weit mehr als wir wissen, weit mehr als wir ahnen, weit mehr als wir uns vorstellen können. Das ist die Wahrheit. Meine Lieben, im 19. Jahrhundert sind wir eingetaucht in das Wissen, dass es weit mehr gibt, als wir bisher sehen konnten. Seit wann gibt es elektrisches Licht? Das ist ja erst gerade 1800 und Tobak gewesen, dass wir Strom hatten. Bis dahin haben wir uns mit der Kerze begnügt oder mit der Petroleumlampe. Und es war recht dunkel. Überall. Ja. Und seit dem 19. Jahrhundert mit der Elektrizität ist uns ein Licht aufgegangen. Was für eine Verschwendung, wie viel Licht. Da habe ich nichts gehört vom Stromsparen. Da sind wir uns gar nicht drüber im Klaren, was das für eine Offenbarung war. Die Entdeckung der elektromagnetischen Welten eröffnete ungeahnte Einblicke in die Welt des Unsichtbaren. Das Radio entwickelt und eröffnete eine riesen Welt der Information. 1895 entdeckte Röntgen die X-Strahlen und mit einmal konnte man reingucken in die Materie und feststellen, was da los ist im Körper. Die Radiowellen werden benutzt, um den Weltraum zu erforschen. Mit Ultraschall sehen die Ärzte hinein in den Leib, in den Mutterleib und das, wenn das Baby erkennen. Vor 50 Jahren begann die Internetwelt sich erst ganz zaghaft zu entwickeln, die ja für unsere jungen Leute heute so selbstverständlich ist, aber die ist ja knalljung, diese Internetwelt. Und erst vor 33 Jahren, ja, 1989 war der Fall der Mauer, da wurden die ersten deutschen Internetanschlüsse in Betrieb genommen. Und heute ist diese ganze Internetwelt das Normalste. Heute können wir uns beim Telefonieren sehen. Ich denke, ihr habt das schon probiert. Ja, für mich ist es immer noch unbegreiflich. Wir sprachen neulich mit Geschwistern aus Zürich und man sieht sie wie im Fernsehen. Auf so einem kleinen Handy. Und wir können Gebetsstunde abhalten und brauchen nicht dabei sein. Doch, ja, nein. Also wir sind körperlich abwesend, aber geistig anwesend. Das ist doch nicht normal, oder? Wir nehmen das einfach so hin, als wäre das völlig in Ordnung. Ich finde es grandios. Ja, für mich bedeutet, ich brauche nicht so viel durch die Gegend fahren und die Umwelt verschmutzen und kann mit meinen Geschwistern zusammen den Thron Gottes besuchen. Und für Gott ist das alles überhaupt kein Problem. Non plus ultra, nichts darüber hinaus. Alles bleibt beim Alten. Diese Einstellung, alles bleibt beim Alten. Wir wollen zurück zur Petroleumlampe und zur Kerze. Ja, das ist mega out. Immer schneller erschließen sich uns neue Welten. Und was 1000 Jahre unsichtbar war, wurde in den letzten 150 Jahren sichtbar. Das Unsichtbare ist real. Das macht die Bibel auf fast jeder Seite deutlich. Nicht das Sichtbare, sondern das Unsichtbare ist real und ewig. Und so fragen wir, sind die Verheißungen der Bibel, die uns Hoffnung machen auf Gottes Welt, die Himmel, nur Fiktionen, Einbildungen? Oder gibt es ein anderes Leben als das, was die meisten Menschen für das Leben halten? Geboren werden, wachsen, lernen, erwachsen werden, heiraten, Geld verdienen, raffen, sparen, Urlaub, Rente, Alter, Krankheit, Tod. Tod, Tod, das war's dann. War's das? Frag doch bitte einfach mal so in der Nachbarschaft und Freundschaft, was ist für dich oder für sie, wer immer das ist, der Sinn des Lebens? Und wenn ihr Glück habt, dann geben sie euch eine vernünftige Antwort. Und wenn ihr noch mehr Glück habt, wisst ihr, was dann passiert? Dann fragen sie euch, und was ist für dich der Sinn des Lebens? Und wisst ihr, meine Erfahrung ist, es fragt keiner. Und ich würde es ihnen so gerne erzählen. Aber sie fragen nicht. Wahrscheinlich ahnen sie schon, worauf es hinausläuft, ja? Dass ich ihnen was predigen will. Oder nein, einfach nur ihnen es gerne weitersagen möchte. Es gibt mehr als nur ein Loch in der Erde und dumme Sprüche. Es gibt eine Herrlichkeit und Ewigkeit. Wir sind geschaffen, nicht fürs Sterben, sondern fürs Leben. Das ist Gottes Absicht. In der Taufe beerdigen wir das alte Leben ohne Gott und auferstehen zum neuen Leben mit Gott. Das ist unsere tiefste Überzeugung. Wer kann das verstehen? Niemand kann das, weil das ist einfach geistlich, das ist göttlich, das ist unbegreiflich. Das ist Gottes Welt und Gottes Dimension und die entzieht sich unserem Verständnis, unserem Verstehen. Und hier hilft nur eins, der Glaube. Ohne Glauben, sagt die Bibel, ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Das meint nicht den Glauben an eine Scheinwelt, sondern das den Glauben an seine Welt, an Gottes Welt. Wir glauben nicht an eine Scheinwelt, sondern an die Seinwelt unseres lebendigen Gottes. Es geht an unseren Glauben an ihn. Sein Wort gilt. Ich frage uns mal, ist etwas unwahr, ist etwas falsch, ist etwas trügerisch, nur weil wir es nicht verstehen? Du verstehst doch dein Handy gar nicht. Wisst ihr, ich bin so ein richtiger Handymuffel. Mein Handy liegt zu Hause und ist traurig, weil ich mich nicht um kümmere. Ja, ich brauchte nicht von dauernd von irgendwelchen Leuten angerufen zu werden oder was. Es gibt so viele Kommunikationsmöglichkeiten. Und weil ich ein schlechter Kerl bin, lasse ich meine Frau das alles machen. Dieses WhatsApp und all das. Macht sie. Und manchmal darf ich ihr Telefon leihen und dann mache ich auch. Aber ich habe keine Lust, das alles zu tippen. Ich spreche das lieber drauf, es geht schneller. Ja, das ist alles so selbstverständlich geworden. Aber ich verstehe es nicht. Ich freue mich, wenn ich den Schlüssel im Auto reinstecke und das springt an, aber frage mich nicht, wie das läuft. Hauptsache, es läuft. So geht es doch uns in fast allen Bereichen. Ich meine, wir leben. Wer von euch hat schon mal seine Knochen nachgezählt, ob die noch alle da sind? Wie früher haben wir gesagt, hast du noch alle Tassen im Schrank? Ne? Heute sagen wir, hast du noch alle Knochen? Ja, wie viele Knochen haben wir denn? Jeder von uns hat 206 Knochen, davon befinden sich 52 allein in unseren Füßen. Behandelt eure Füße anständig. Da sind 52 Knochen drin. Das sind knapp 25% aller Knochen, die du hast. Und deshalb sind die sehr wichtig, weil ohne Füße bist du ganz schön aufgeschmissen. Aber wir denken darüber gar nicht nach, weil wir haben das ja nicht veranlasst, dass wir so gut gebaut sind, dass wir so funktionieren, dass wir atmen können, dass Luft da ist, dass unsere Lungen funktionieren, aber die würden nie funktionieren ohne den Sauerstoff. Wer hat denn den Sauerstoff produziert? Merkt ihr, wir reden immer so rum, als ob wir etwas wüssten und sind nur Beschenkte von oben bis unten. Wir könnten den ganzen Vormittag über diese Wunder reden. Wir können nicht alles wissen, wir können nicht alles verstehen, wir sind einfach grundsätzlich gezwungen zu glauben. Und wer mir nicht glauben will, muss eben zu Hause mal nachzählen, ob er die Menge Knochen auch wirklich hat. Aber ob wir Gott glauben, ob wir Gott beim Wort nehmen, ob wir mit ihm rechnen, das ist ein ganz anderes Thema. Das wird ausgeblendet in unserer Welt und Gesellschaft. Aber meine Lieben, wenn wir uns entschieden haben, mit Gott zu leben, wenn wir diese Beziehung haben, in ihm und mit ihm, dann tasten wir uns vorwärts, dann gehen wir vorwärts, dann entwickeln wir uns wie ein kleines Baby, das die Welt erobert. Und wir sehen auf der nächsten Folie, wo Paulus sagt, wenn ihr das mit mir mitlesen wollt, wir sind also mit ihm begraben, durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und Epheser 2,6, er hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Also wie ein Baby, und ihr wisst, wie Kleinkinder sind, wie die versuchen, ihre Welt zu erobern. So versuchen wir, die Welt Gottes zu erobern und das neue und herrliche Leben kennenzulernen und wahrzunehmen und damit zu rechnen. Er hat uns mit auferweckt. Ja, nach der Taufe ist alles wie vorher für uns, rein äußerlich. Die Sonne scheint, die Leute, die am Ufer stehen, sind die gleichen, die vorher da gestanden haben. Und ja, vielleicht hat man ein paar gute Gefühle. Aber ansonsten, was ist da anders geworden? Das ist dieser Glaubensschritt, dieses sich öffnen für Gottes Welt und Gottes Wort und Gottes Geist und immer mehr sicher werden in dem Vertrauen darauf, ja, ich gehöre zu denen, für die gilt, ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist unbegreiflich, das ist unerklärlich, das ist einfach außerhalb unserer Dimension, aber ich kann diese Glaubensdinge erfassen in immer neuen Glaubenserwartungen. Für Gott ist das reale Realität, für Gott gilt eine Herzensentscheidung von einem Kleinkind bis zu einem Erwachsenen zu jedem Zeitpunkt. Gott nimmt uns beim Wort. Das begreifen wir nicht. Ja? Wir wollen noch immer einen Notar dabei haben und eine Unterschrift. Gott sagt, wenn du mich beim Wort nimmst, wenn du mir glaubst und vertraust, dann gilt es. Für Gott ist die geistliche Welt die reale Welt. Und wir, meine Lieben, in unserer sichtbaren Welt. Wir leben in einer Scheinwelt. Ein Mensch, der an Jesus glaubt, ist nicht nur vom Tode zum Leben hindurchgedrungen, sondern er gehört absolut zu Gottes Welt. Und wer nicht glaubt, aus Nachbarschaft und Freundschaft, der wirkt für uns quietschlebendig, so wie wir ihn sehen und erleben. Aber wenn er Jesus nicht angenommen hat als seinen Herrn und Heiland, dann ist er in Gottes Augen tot. So quietschlebendig er auch sein mag. Warum? Weil er getrennt von Gott eben nur existiert, aber er kann ohne Gott nicht leben. Gott hat uns mit Christus auferweckt, mit ihm versetzt an himmlische Orte. Für Gott ist das Realität. Egal wie schwer du das hast, für dich umzusetzen. Egal wie du fühlst und denkst, für Gott ist es verbindlich und gültig. Das verstehen wir nicht. Macht nichts, aber es gilt. Luther soll gesagt haben, dass er mit der Taufe ein Problem hat in der Weise, dass wenn man auftaucht aus der Taufe, Luther hat, da will ich mich jetzt nicht verlieren in die Meinung, die Luther hatte, er hatte als junger Luther eine andere Meinung als alter Luther zu der Frage. Aber er hat also in der Richtung gesagt, wenn man aufsteigt aus der Taufe, dann schwimmen noch die so viele alte Sachen mit, wie bei einem Schiff, das untergeht, da fliegen und liegen alle möglichen Sachen im Wasser aus dem Schiff, Segelstangen und was weiß ich für Zeugs von diesem Schiff, das untergegangen ist. Wenn wir getauft sind, taucht eben doch noch so vieles aus unserem alten Leben auf und wir merken, da ist so vieles, was wir noch bewältigen müssen, was wir klären müssen und was uns das Leben als Christen, als Nachfolger Jesu oft schwer macht. Und da möchte ich uns mitnehmen zu diesem Gedanken der Metamorphose. Griechisch Meta heißt verändern, Morphe, Form, also die Form verändern. Also eine veränderte Lebensform als Kinder Gottes. Eine Verwandlung der Form und Gestalt. Das kennen wir aus der Biologie. Ihr wisst es von den kleinen Fröschen, Lurchen und so weiter. Oder noch viel besser, das von den Schmetterlingen, die von der Raupe her einmal ein unscheinbares Ei waren, dann zur Larve wurden, dann sich verpuppt haben, ihre Schutzhülle dann später sprengen und als schöner Schmetterling in die Luft fliegen. Welch ein Wunder der Schöpfung. Also Gott gibt uns Bilder. Und auch das Neue Testament spricht von einer Metamorphose, von einer Veränderung, von einer Verwandlung. Wir lesen im Römer 12, Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, diesem Zeitlauf, sondern werdet verwandelt. Verwandelt, dort steht Metamorpho, durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was das gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und hier geht es um eine reale Veränderung, eine Verwandlung, die wir als Christen dringend nötig haben. Es beginnt bei der Ausrichtung unseres Denkens und soll dann unser ganzes Leben ergreifen, umgestalten, umkrempeln, umformen. Die maßgebliche Kraft dazu ist der Heilige Geist. Werdet verwandelt, lasst euch verwandeln, ist immer wieder der Appell für die Kinder Gottes, für die neugeborenen Kinder Gottes, für die kleinen Kinder Gottes und für die großen Kinder Gottes. Gott schenkt uns das Heil, die Gotteskindschaft und er liebt uns so, wie wir sind. Können wir gar nicht oft noch hören. Aber er lässt uns nicht so, wie wir sind. Gott verwandelt uns durch seinen Geist. Er möchte, dass Christus in uns Gestalt gewinnt, dass wir liebevoller, geduldiger, nachsichtiger, gütiger und so weiter werden. Wir wandeln nicht im Schauen, im Glauben. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und es ist der Glaube eine gewisse Zuversicht auf das, was man hofft und eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Überzeugt von Tatsachen, die man nicht sieht. Ich will das noch an einem kleinen Bild deutlich machen. Wir sind ja immer Gefangene unserer Augen, ja? In Gottes Dimensionen sind Materie und Stoff verändert. Also Jesus als der Auferstandene wird von den Emmaus-Jüngern überhaupt gar nicht richtig gesehen, obwohl sie ihn gesehen haben. Er lässt sich von der Materie nicht gefangen, sondern kann die Materie überwinden. Materie und Stoff existiert. Materie und Stoff existiert auch wenn du die Augen zumachst. Ihr könnt kleine Kinder euch vorstellen, ja, die sagen, sie machen, habt ihr das mal erlebt, dass Kinder die Augen zumachen und sagen, ich bin nicht da? Versteht ihr? Die Augen sind unser Apparat, etwas zu erfassen, von dem wir meinen, wenn wir es nicht erfassen, ist es nicht existent. Nehmen wir mal ein Beispiel, nehmen wir Gold. Wir reden ja von goldenen Straßen in Jerusalem. So. Gold kann man zu Gas verwandeln. Wie? Wie kann man Gold zu Gas verwandeln?
unsichtbar machen.
durch entsprechende Erhitzung. Ja, man erhitzt dieses Gold und dann wird es zu Gas. Und dann kühlt man es wieder ab und dann wird es sichtbar. Aber es war auch vorher da, nur eben für die Augen nicht zu fangen. Sichtbarkeit gehört nicht zwangsläufig zum Wesen von Materie und Stoff. Durch die Hitze kann fast jeder Stoff verwandelt, verformt werden. Und er ist dann trotzdem da, obwohl die Augen ihn nicht erfassen. Das, was die meisten von euch gut nachvollziehen können, ist zum Beispiel, wenn man Luft bei 130 Grad Kälte, verwandelt sich das in eine himmelblaue Flüssigkeit. Und noch weiter zu einem harten Kristallblock. Mit einmal kannst du Luft sehen. Ich meine, jetzt können wir Luft nicht sehen, oder? Merken wir, es gibt mehr, als wir immer so vor Augen haben oder verstehen oder nachvollziehen können. Einfach in Gottes Welt. Bei genügend Hitze wird aus einem Diamanten, einem Eisklumpen oder Goldklumpen Unsichtbares. Und dann umgekehrt. Das soll nur helfen, dass wir, ihr könnt das ja alles im Internet mal selber nachgucken, uns nur helfen, ja, da ist was dran. Ich weiß, an wen ich glaube und ich weiß, auf wen ich zugehe. Ich schließe. Wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich vergänglich. Alles, was du heute vielleicht auch so für kostbar und wichtig hältst, ist nothing, bedeutungslos. Das Wesentliche ist das Unsichtbare, das Ewige. Stellt euch eine Studentin vor in Braunschweig. Sie ist nicht die Hübscheste und sie hat auch nicht viel Geld. Die Eltern sind nicht so, dass sie sie unterstützen können. Und sie ist in ihrer WG, in ihrer Wohngemeinschaft ziemlich isoliert. Sie kann nicht so mithalten mit den anderen. Nebenbei muss sie jobben, damit sie finanziell über die Runden kommt. Und der Kontakt zu ihren Mitbewohnerinnen hält sich in Grenzen. Sie ist oft allein. Aber am Wochenende wird aus der Raupe ein Schmetterling. Da zieht sie sich tolle Kleider und Schuhe an, fährt mit ihrem Mercedes zu ihrer Villa am Stadtrand und dort genießt sie im Liegestuhl den Sonnenuntergang und abends geht sie einkaufen und trifft sich mit Freunden in der Disco. Aber das ist keine reale Welt, nicht die Wirklichkeit, obwohl sie echt erscheint. Es ist eine interaktive, virtuelle Internetplattform mit dem Namen Zweites Leben. Es ist eine künstlich gestaltete, virtuelle Welt, das heißt vom Computer simuliert und nur theoretisch existent, aber dreidimensional. In dieser Welt können Menschen durch Avatare in eine künstliche Person oder eine Grafikfigur interagieren, spielen, Handel betreiben und anderweitig kommunizieren. Und in dieser dreidimensionalen Parallelwelt kann man sich seine Figur nach Wünschen gestalten, nach eigenen Vorstellungen. Für Deutschland gibt es zum Beispiel schon die Stadt Frankfurt und Berlin als virtuell nachgebaute Städte. Und 10 Millionen Menschen auf der Welt leben in dieser Scheinwelt. Nein, sie leben nicht. Sie tun so, als ob sie. Das kann man doch nicht erklären, oder? Das heißt, wenn sie die Nase voll haben vom bösen Chef, von der schlechten Frau, vom bösen Vater oder was immer, dann wechselt man einfach von der einen Welt in die andere. Und wenn man in in der anderen Welt ist, dann kann man sagen, endlich lebe ich. Volles, alles Leben, jeder Wunsch kann ich mir erfüllen. Und das Leben, dieses virtuelle Leben, das ist einfach nur Selbstbetrug. Selbstbetrug. Und jeder muss entscheiden, ob er sich überhaupt mit sowas beschäftigen will. Ich weiß, es ist nicht euer Thema. Aber meine Lieben, unsere Umwelt lacht nicht über diese virtuelle Welt, sondern sie findet das toll. Und wenn alle möglichen Leute aus Nachbarschaft und Freundschaft und Familie das machen, dann machen sie vielleicht sogar noch mit. Und sie lacht über uns, die wir glauben, dass es Gottes Welt gibt. Ewig, unveränderlich, herrlich, unvorstellbar in seiner ganzen Komplexität. Das ist für sie irrational. Wie kann man am Sonntagmorgen sich so einen Quatsch anhören? Jetzt müsstet ihr strahlen vor Freude. Ich glaube an Jesus, der kommt, der seine Gemeinde zu sich holt und der wiederkommt und mit ihr das Reich aufrichten wird in einer unvorstellbaren Herrlichkeit und Zukunft. Ich weiß, an wen ich glaube. Und das wünsche ich auch dir, dass du weißt, an wen du glaubst und dass du in diesem Glauben reifst und hungrig bist, nach mehr von ihm zu lernen, ihm ähnlicher zu werden, dass deine Zuversicht und Freude wächst und zunimmt und du immer besser wirst, das Wesentliche zu erkennen und das Unwesentliche zu übersehen. Amen. Ich möchte mit uns beten. Dein Reich komme, o Herr, deine Herrlichkeit. Du siehst, wie unsere Welt so ins Schleudern gerät, mehr als vielleicht je zuvor, und sich vieles dem Ende zuneigen wird. Aber wir blicken auf dich, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, dich, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, und der gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Du bist unser Gott und König. Herr, auf dich sehen wir, dich lieben wir und dir möchten wir ähnlicher werden. Und wir danken dir, dass wir eine feste Hoffnung haben dürfen, dass wir vom Glauben zum Schauen kommen. Und höre bitte unser Rufen, wenn wir dich bitten, für unsere Angehörigen, die diesen Weg zu dir nicht gehen, segne sie mit einem Hunger und Durst nach dir und hilf uns, ihnen gute Vorbilder zu sein, unaufdringlich, aber glaubwürdig. Und segne die Missionare, die unterwegs sind, dein Reich auch in dieser Welt zu bauen, mit großer Kraft, Vollmacht, Ermutigung, Bewahrung. Und hab Dank, Herr, dass du immer und überall deine Herrlichkeit offenbarst, wo Menschen auf dich blicken und mit dir rechnen. Amen.